Gott, ich möchte danken, dass auch für diesen Text, der echt ein bisschen schräg vielleicht heute Morgen erstmal wirkt, und möchte ich bitten, dass du die Predigt gebrauchst, um deutlich zu machen, was da drin steckt in diesem Text. Danke, dass du zu uns sprechen möchtest, auch heute noch, und darum möchte ich dich herzlich bitten. Amen. Ja, wir sind wieder mal im Advent angekommen. Deko hier, die Lieder, die wir heute singen und auch so um uns herum. Supermärkten da schon seit September, aber auch bei Straßenbeleuchtungen, in den Fenstern vieler Häuser. Man kann es nicht mehr übersehen, Weihnachten steht tatsächlich schon wieder vor der Tür. Und heute und auch an den kommenden Sonntagen wollen wir uns auf dieses besondere Fest vorbereiten. Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich, indem wir uns eben mit Texten beschäftigen, die sozusagen die eigentlichen Wurzeln dieses Weihnachtsfestes sind. Es ist nicht der Weihnachtsmann, es ist auch nicht Amazon, es ist auch nicht Coca-Cola, sondern es sind diese biblischen Texte mit einer Botschaft, die zunehmend in den Hintergrund rücken, die aber letztlich wertvoller sind als jedes Geschenk, das am 24. unterm Baum liegt. Für manch einen erstmal eine steile These, aber steigen wir heute mal in eine kleine Adventsserie ein, die ich mal mit dem Titel Die Mütter Jesu überschrieben habe. Man sieht es schon. Vielleicht wundert sich jetzt der ein oder andere, hatten wir das nicht schon mal im letzten Jahr? Ja, im letzten Jahr hatte ich diese Serie schon mal angefangen, aber dann nur eine Predigt geschafft zu Tamar. Ganz einfach, weil ich danach einen Fahrradunfall hatte und nicht mehr in der Lage war, am Sonntag hier zu stehen. Ich hoffe, dass es dieses Jahr keinen Zwischenfall gibt und wir am Ende noch diese drei, es gibt noch eine Rahab, die habe ich aber ausgelassen, dass wir am Ende drei dieser fünf Mütter etwas besser kennengelernt haben und vor allem, welches Licht sie auf Weihnachten werfen. Ich denke, Matthäus hat sie nicht umsonst in diese Texte eingebaut. Warum rede ich von den Müttern Jesu? Wie gesagt, der Grund liegt in unserem heutigen Bibeltext. Ein besonderer Text, der aber im ersten Moment vermutlich eher ein besonders langweiliger Text ist. Der liest sich wie so ein israelisches Telefonbuch. Ich behaupte mal, der gehört eher zu der Sorte von Texten, bei der die Augen Höchstgeschwindigkeit erreichen. Ja, man sucht so schnell wie möglich den nächsten Erzählsatz, weil man sich beim besten Willen nicht vorstellen kann, dass einem diese Liste auch nur das Geringste bringen könnte. Also so geht es einem doch bei diesen Geschlechtsregistern. Aber ich möchte ja gerne ein paar Gedankenanstöße mitgeben, die ich hier in diesem Text finde und die, ich denke, das Potenzial haben, die Weihnachtsbotschaft tatsächlich in einem neuen Licht nochmal zu bedenken oder wenigstens ja nochmal sich neu anzunähern. Und die drei Lichter, die der Text so auf die Weihnachtsbotschaft wirkt, sind folgende. Zuerst, unser Glaube ist historisch verortet. Zweitens, Gott löst seine Versprechen ein. Und drittens, das zugrunde liegende Prinzip hinterfragt jeden, uns alle. Starten wir mal mit unser Glaube ist historisch verortet. Wir haben es hier bei diesen Versen mit den allerersten Seiten des Neuen Testaments zu tun. Das Matthäusevangelium ist das erste Buch im Neuen Testament und es ist eine Art Biografie über Jesus Christus. Mein Eindruck ist, dass viele Leute heute an diesen und auch an viele andere Evangelientexte rangehen, als seien sie nicht eine Art Biografie, sondern eher Hagiografie, also Beschreibung eines Heiligen, bei dem man dann auch direkt denkt, okay, typisch Heiligenverehrung, weiß man, ist übertrieben, ist aufgebauscht und so weiter. Oder vielleicht noch nicht mal als Hagiografie, sondern einfach nur als eine ausgedachte Legende oder ein Märchen, um Menschen in einer schwierigen Zeit irgendwie aufzumuntern oder vielleicht auch zu einer Gemeinschaft zu formen. Negativ formuliert vielleicht, um sogar Macht über sie auszuführen. Meine Frage ist jedoch, ob diese Sicht, diesen uralten Texten, die uns da wirklich überliefert sind, wirklich gerecht wird. Denn bei unserem heutigen Text fällt schon mal auf, dass er nicht mit einem "Es war einmal" beginnt, auch nicht mit so einem unbestimmten "vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis", sondern er startet mit einem Satz "Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams". Und dann folgt eine ganze Stammreihe bis Maria und Josef, die dann als direkte Eltern genannt werden. Das Ganze hier ist wie man könnte sagen, eine Dokumentation angelegt, nicht wie ein Märchen oder eine Lagerfeuergeschichte. Da ist offensichtlich Ahnenforschung betrieben worden, da wurde recherchiert, es bestand Interesse an Abstammung. Das klingt nicht nach typisch damaliger mythischer Legendenerzählung, sondern tatsächlich eher nach antiker Geschichtsschreibung, an deren Ende eben steht, Maria war die Mutter Jesu, der auch Christus genannt wird, also der Messias. Klar, da steckt auch eine religiöse Aussage drin, allerdings als ein Fakt innerhalb von geschichtlichen Details. Und ich denke, sich mal bewusst zu machen, das kann für den einen oder anderen schon auch glaubensermutigend sein. Unser christlicher Glaube beruht nicht auf der Idee eines einzelnen Erzählers, wie das vielleicht bei Star Wars der Fall ist oder bei der Herr der Ringe, sondern unser Glaube wird historisch verortet von unterschiedlichen Personen. Sieht man nicht nur hier, sondern auch an vielen anderen Stellen im Neuen Testament, zum Beispiel auch in den ersten Versen vom Lukas-Evangelium. Also die Biografie, die Lukas über Jesus schreibt. Und auch da wird deutlich, dass Lukas recherchiert hat, dass er Augenzeugen befragt hat. Er baut es auf wie so ein typisch antiker Text, der, ich würde mal sagen, historische Ereignisse einordnen will. Das heißt, Lukas möchte nicht einfach nur ein paar Geschichten, die man sich nett erzählt, irgendwie zum Besten geben. Und es fällt übrigens auch bei vielen anderen Texten auf, bei den Auferstehungsberichten, dass die Autoren wirklich historische und für damalige Leserschaft beweisführende Argumente und Aspekte angeführt haben. Oder durch das ganze Neue Testament gibt es immer wieder ungewöhnliche Details, die nicht so zum Verlauf der Geschichte beitragen. Zum Beispiel, dass Jesus im Boot auf einem Kissen geschlafen hat. Das ist für die Geschichte eigentlich völlig irrelevant. Würde man in jeder mythischen, mythologischen Geschichte einfach weglassen, weil es nichts austrägt. In biblischen Texten werden diese Details einfach genannt. Oder es wird auch die genaue Anzahl von Fischen bei einem Wunder erwähnt, auch sehr untypisch. Und ein Experte für Literatur zur Zeit, Jesus, schreibt dann, dass dies wirklich sehr untypisch für Legendenerzählung ist. Vielmehr ein Hinweis darauf, dass Leute etwas beschreiben, was sie gesehen haben. Das heißt, die Autoren der Bibel schreiben, zumindest aus ihrer eigenen Sicht, nicht irgendwelche Mythen zusammen, sondern sie stützten ihren Glauben, für den sie sogar bereit waren zu sterben, auf das Leben einer historischen Person. Und ich denke, das ist nicht unwichtig für uns, das wirklich mal wahrzunehmen, denn durch den Kitsch rund um Weihnachten und durch die Romantik, die auch oft diese Krippenspiele begleiten, die machen es manchmal schwierig zu sehen, dass die ersten Christen keine Romantiker waren. Nicht irgendwie Geschichtenfanatiker, die halt darauf abgefahren sind, dass mal jemand eine nette Geschichte erzählt, sondern sie waren davon überzeugt, weil sie es zum Teil auch hautnah miterlebt haben, dass dieser Jesus tatsächlich jemand Einzigartiges war. Und das kann für den einen oder anderen tatsächlich einen neuen Zugang nochmal zu verschaffen. Vielleicht für Leute, die auch sagen, hey, dieser ganze Kitsch, ich kann ihn nicht mehr hören. Einen neuen Zugang zu diesem Jesus, der nicht nur ein Charakter in der Actiongeschichte ist, wie vielleicht Iron Man oder Captain America aus den Marvel-Filmen, sondern wirklich Teil unserer Realität, unserer Welt, auch unserer Weltgeschichte war. Wenn Jesus gelebt hat, was heute wissenschaftlich eigentlich kaum mehr bestritten wird, und Menschen ihn damals auf diese Weise, wie sie es beschreiben, wahrgenommen haben, ich denke, dann ergibt es durchaus Sinn, sich diesen Biografien zu stellen, sie wirklich zu lesen, wirklich sich da rein zu vertiefen und hineinzudenken und ein Gefühl dafür zu kriegen, okay, was passiert da eigentlich und was könnte das auch mit mir zu tun haben? Mal genau hinzuschauen, wer behauptet er eigentlich zu sein? Was hat er getan? Steckt darin vielleicht nicht was Gutes auch für mich heute drin? Ja, es sind trotzdem Glaubensberichte. Und für manch einen bleiben sie damit auch immer verdächtig. Selbst wenn es dir schwerfällt, Historisches darin zu erkennen, ich kann diesen Zweifel gut nachvollziehen, möchte ich dich noch auf einen anderen Aspekt hinweisen. Nämlich, ich glaube, dass die Bibel sehr nahe mit dem Leben verbunden ist. Mit dem Leben der Menschen damals, aber nicht nur das. Je mehr ich mich mit der Bibel beschäftige, desto mehr habe ich den Eindruck, dass sie unser Menschsein an sich auf wunderbare Weise in Worte fasst. Sie beschreibt die Dynamiken, die auch unser Leben ausmachen und die uns in unserem Leben sehr häufig beschäftigen. Ja, die Autoren kennen die schönen und erfolgreichen Seiten des Lebens. aber sie kennen auch den Schmerz und die Not und den Zweifel und den Kampf. Sie kennen unsere Sehnsüchte, das dazugehören wollen, die Suche nach Glück und Frieden, die Unruhe, die unsere Gedanken oft prägen, die Komplexität von Beziehungen miteinander und auch diese nie endende Hoffnung, dass jemand oder etwas kommt, der diese Welt zu einem besseren und einem heileren Ort macht. Eine Hoffnung, die uns bis heute am Leben erhält, unsere Forschung und Entwicklung antreibt und auch unsere Suche nach Freundschaft und Partnerschaft prägt. Ich habe den Eindruck, dass meine Gefühle und das, was mich beschäftigt, sehr gut ausgedrückt wird in diesen biblischen Texten. Und die Autoren der Bibel stellen uns in ihrer realistischen Beschreibung des Lebens, was es so häufig kennzeichnet, eben einen Gott vor, der uns in dieser, ich sag mal, Schönheit und Unvollkommenheit des Lebens begleitet und sich als Ursprung all diesen Lebens zu erkennen gibt. Ein Gott, der sich in seine Welt hinein offenbart, der sich heilsam einmischt, oft leise, oft anders, als wir es erwarten, oft seltener, als wir es wünschen, aber doch immer wieder irgendwie wahrnehmbar. Und Matthäus, wie auch die anderen Evangelienschreiber, behauptet eben, dass Gott in diesem Menschen Jesus in unsere Realität hineinkommt. Auf besondere Art und Weise, dass Gott ein Mensch wird wie wir, Teil einer jüdischen Familie. Einer, der das Leben wie wir erlebt hat, der unser Leben kennt und gleichzeitig doch anders leben kann. Und es ist nicht, weil er wie Superman wäre, sondern weil er aus einer anderen Quelle lebt. Aus einer unfassbar engen und vertrauten Beziehung zu diesem Gott, den er Abba, Vater, nennt. Das heißt, Matthäus sieht in dieser Figur Jesus, die sich so als Protagonist durch sein Evangelium zieht, tatsächlich jemanden, nach dem wir uns alle sehnen. Diese Heldenfigur, die wir bis heute in jedem Roman und in jedem Film platzieren. Die Heldenfigur, die unser Patenkind ruhig einschlafen lässt, weil es davon träumt, wie Spider-Man es in besonderen Träumen rettet oder auch am nächsten Tag in der Kita, wenn es von anderen Kindern geärgert wird. Ja, wir denken so, oh ja, mein lieber Spider-Man-Comic-Geschichte, ja, ist nur eine nette Geschichte, aber schön, dass du gut schlafen kannst. Matthäus macht mit seiner Einleitung deutlich, es ist bei der Weihnachtsgeschichte anders. Jesus war Teil unserer Realität, er hatte Vorfahren, er hatte eine Familie. Das heißt, wenn du mit deinem Patenkind die Weihnachtsgeschichte gelesen hast, dann kannst du sagen, ja, mein Lieber, sowas gibt's. Jemand, der überraschend bei dir ist, sowas gibt's. Jemand, der auch Kinder im Dunkeln ernst nimmt und unsichtbar in der Kita dabei ist, sowas gibt's. Denn diese Geschichte beginnt nicht mit "Es war einmal", sondern sie beginnt mit "Das ist die Stammreihe von Jesus Christus". Gehen wir weiter. Das zweite Licht, dass der Text auf die Weihnachtsbotschaft wirft, Gott löst seine Versprechen ein. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an die Predigtserie, die wir im Herbst letzten Jahres hatten. Wir hatten uns die Texte über Abraham und seine Familie angeschaut, über diesen Urvater des Volkes Israel, der in allen drei Weltreligionen eine große Rolle spielt. Und dieser Mann hatte geheimnisvoll, aber doch für ihn sehr wahrnehmbar, Gott reden gehört. Und zwar mit dem Inhalt, dass Gott erstens bei ihm ist und auch bleiben wird und zweitens, dass er viele Nachkommen bekommen wird, unzählige Nachkommen. Ja, da gibt es diese Szene, auch wieder fast schon Hollywood-reif, wo sehr bewegend beschrieben wird, wie Gott zu Abraham sagt, schau in den Himmel, schau dir die Sterne an, so unzählbar viele Nachkommen wirst du bekommen. Und Gott sagt es zu einem Zeitpunkt, wo Abraham und seine Frau Sarah älter und älter wurden, ohne Kinder zu haben. Das war ein riesengroßes Versprechen. Und Matthäus greift hier diese Geschichte auf, indem er die Generationen nach Abraham aufzählt. Und dann betont, dass Jesus Christus ein Sohn, also ein Nachkomme von diesem Urvater Abraham ist. Und auch Maria im Lukas-Evangelium fasst das in ein Loblied während ihrer Schwangerschaft. Sehr bekannt geworden unter dem Begriff Magnificat. In der katholischen Kirche wird es häufig zitiert. Und in diesem Loblied sagt Maria, jetzt führt Gott aus, was er Abraham versprochen hat. Er führt aus, was er Abraham versprochen hat, und zwar jetzt. Also Jahrhunderte später. Sie betont, Gott hat sein Versprechen nicht vergessen. Er ist dabei geblieben. Gott hält seine Zusagen, auch wenn Zeitpunkte und Umstände anders gekommen sind, auch wenn vieles überraschend anders war als gedacht. Gott hat sein Volk nicht vergessen. Und Maria sagt es in einem Moment, wo es für sie sich eigentlich noch völlig anders hätte anfühlen müssen. Jesus war noch nicht geboren. Es war noch nicht deutlich, was er später tut. Und ich habe mich gefragt, können wir das nicht mitnehmen, auch in unsere Fragen? Ob Gott treu ist? Ob es stimmt und wir das wirklich auch auf uns beziehen können, wenn Gott sagt, siehe, in meine Handflächen habe ich dich gezeichnet? Oder wenn Jesus sagt, allen, die ihn aufnahmen, also mich aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden? Matthäus will uns durch diese Stammlinie ermutigen, darauf zu vertrauen, dass Gott seine Versprechen hält. Gott wird seine Versprechen erfüllen, auch wenn wir nicht oder nicht mehr damit rechnen und unsere Hoffnung schon aufgegeben haben. Oft wird gesagt, dass die Juden eine riesen Messias-Hoffnung hatten, alle Juden zur damaligen Zeit. Ist nicht so. Viele hatten die Hoffnung aufgegeben. Und auch David, der andere Name, der in Vers 1 vorkommt, hat es eindrücklich erlebt. Bei ihm sah es auch lange so aus, als würde es nicht wieder gut werden. Obwohl er schon als junger Mann zum König gesalbt wurde, hat er sehr, sehr viele schwierige Jahre erlebt. Man kann in einem Psalm davon nachlesen. Und er hielt immer wieder an Gott fest und an seinem Versprechen. Und ich glaube, das ist für den einen oder anderen von uns wichtig, dass wir das wahrnehmen und hören, dass wir das in diesem Text, der so langweilig wirkt, wahrnehmen und hören. Weil ich glaube, dass sich dieser Zweifel immer wieder in unser Gottvertrauen auch hineinquetschen will. Kann es nicht doch sein, dass es Gott eigentlich egal ist, wie es mir geht? Und dass er mich im Grunde nicht wirklich in meinen Wünschen und Bedürfnissen sieht, sonst würde er doch jetzt hier was machen. Und es ist vielleicht nicht doch so, dass er mich letztlich ignoriert und es irgendwie Hauptsache um irgendeinen komischen großen Plan geht. Fragen, die uns oder zumindest mich immer wieder mal beschäftigen und manchmal sogar niederdrücken und leben. Dieser unscheinbare Vorbereitungstext auf die Weihnachtsgeschichte. Ich denke, Matthäus will uns damit sagen, schau mal, erinnere dich an Abraham. Er konnte es nicht sehen, wie das wahr werden soll. Und wie es weitergehen soll. Aber Gott hat sein Versprechen gehalten. Gott hat sein Versprechen gehalten. Und zwar nicht nur treu, sondern auch gnädig. Denn selbst das Verhalten Abrahams, da meinte Gott aushelfen zu müssen. Ja, indem er mit seiner Magd Hagar einen Sohn zeugte, was dann übrigens in einer familiären Katastrophe endete. Hatten wir in der Predigtserie auch drüber gesprochen. Selbst das konnte Gott nicht aufhalten. Und auch darin steckt wieder eine wichtige Nachricht für uns, denn das heißt, auch wir werden Gott durch unsere Zweifel und durch unser Misstrauen nicht aufhalten können. Auch wir werden seine Treue nicht aufhalten mit manchen Dummheiten, die wir anstellen. Er wird seine Versprechen wahrmachen, das hat er bereits bewiesen. Und umgekehrt bedeutet das auch, dass wir seine Treue nicht durch unsere Treue hervorrufen könnten oder hervorrufen müssten. Ja, Gott als treuer Begleiter, wenn ich alles richtig mache oder darin hervorsteche, wie hingegeben ich ihm gegenüber bin. Nein, Gottes Treue ist immer Ausdruck von Gottes Gnade. Und es ist eben diese bewiesene Treue und Gnade, die mich einlädt, zu ihm zu kommen. Auch heute zu ihm zu kommen, auch wenn ich manches nicht verstehe und manches in meinem Leben schief läuft. Auch wenn ich nicht weiß, was der nächste Schritt in meinem Leben sein soll oder wie ich mit dieser oder jener Situation zurechtkommen soll. Ausgehend von der Botschaft dieser Stammlinie, der Treue Gottes durch die Geschichte, 14 Generationen, habe ich eine Grundlage und eine begründete Zuversicht, um mich im Gebet an diesen Gott zu wenden. Um Weisheit, Trost und Hilfe zu bitten und dabei zu wissen, dass es sich zu seiner Zeit erfüllen wird, weil es immer wieder genauso passiert ist. Und diese Stammlinienbotschaft ist auch die, die mich motiviert, in der Bibel zu lesen. Nicht, weil es irgendwie als Christ dazugehören würde, sondern weil ich darin einen treuen Gott entdecke. Einen treuen Gott, der immer wieder gute Richtung gibt, der Gerechtigkeit liebt, mehr als wir Menschen, der mehr Barmherzigkeit schenkt als wir Menschen und der mich durch seine Liebe immer wieder herausfordert. Und es ist diese Stammlinienbotschaft, die uns auch dazu ermutigt und motiviert, aktiv zu sein und uns für Gottes liebevolle Vision einzusetzen. Ja, bei allem, was wir tun und arbeiten und in allen Beziehungen, in denen wir stehen. Dieser treue und gnädige Gott. Und all das hat eben Grundlage in dieser Genealogie, die in der Geburt und in dem Leben von Jesus Christus ihren Höhepunkt findet. Das Versprechen, dass es Gott wirklich gut mit uns meint. Wir ihm so wichtig sind, dass er nicht nur sein Versprechen an Abraham eingelöst hat, sondern dass er selbst als Mensch in unsere Welt gekommen ist, in Raum und Zeit, in unsere Geschichte hinein, damit wir ihn mehr verstehen können, damit wir in ihm Erlösung finden können, damit wir mitten in unseren Lebensfragen und Zweifeln und Überlegungen eine echte Herzensruhe finden können. Eine begründete Hoffnung, dass es irgendwie gut werden wird, auch wenn wir gerade noch im Dunkeln tappen. Dass es Gerechtigkeit und Frieden geben wird, auch wenn wir aktuell noch viel zu wenig davon sehen. Und dass wir sogar eine Gelassenheit finden können in unseren Sorgen und Unsicherheiten, die uns ständig begleiten. Dieser unscheinbare und langweilige Text wirft ein besonderes Licht auf Weihnachten. Denn Matthäus zeigt uns, Gott löst in Jesus seine großen Versprechen ein. Er ist ein treuer Gott. Und kommen wir jetzt noch zum dritten Licht, das dieser Text auf Weihnachten wirft. Und damit kommen wir auch gleich zur Frau des Uriah, nämlich das grundlegende Prinzip hinterfragt jeden. Wenn wir uns in die Antike und in die ursprünglichen Leser dieses Textes hineinversetzen, dann finden wir eigentlich in den ersten Zeilen schon das, was Jesus wollte, was er ausgelebt hat und was er dann auch tatsächlich gebracht hat. Viele damalige Leser werden sich bei diesen Zeilen extrem vor den Kopf gestoßen gefühlt haben, regelrecht beleidigt. Und gleichzeitig werden sich andere Leser gedacht haben, das ist ja wahnsinnig schön. Eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Beides. Und der Grund ist folgender, in dieser Liste werden Frauen aufgeführt, was für die damalige patriarchalische Sichtweise schon echt außergewöhnlich war. Es kam nur ganz, ganz selten vor, das waren ganz, ganz besondere Frauen, die erwähnt wurden. Aber hier in unserem Text werden jetzt nicht vornehme, vorbildliche jüdische Frauen erwähnt, sondern Frauen mit fremder Herkunft, mit einer großen Eigenwilligkeit und sogar mit anstößigen Lebensgeschichten. Inzest, Ehebruch, Prostitution. Und ich möchte heute einen konkreten Blick auf Vers 6 werfen, in dem steht, Salomos Mutter war die Frau des Uriah. Wir kennen von dieser Frau auch den Namen Bathseba. Und es ist zuerst mal komisch und wirkt auch falsch, warum wird denn ihr Name hier nicht genannt? Ja, typisch frauenfeindlich, es werden nur die Männer richtig aufgezählt, bei den Frauen, da werden sie nur in Abhängigkeit vom Mann genannt. Ist doch unpersönlich, das geht doch nicht. Aber hier kommen wir jetzt zu einer ganz wichtigen Sichtweise. Es geht hier gar nicht darum, Bathseba als zweifelhaft darzustellen, sondern es geht darum, David als zweifelhaft darzustellen. Der Blick wird mit dieser Formulierung auf David gerichtet. Und zwar auf seine peinlichste oder besser gesagt schlimmste und grausamste Stelle. Ausgerechnet David, der in dieser Liste als einziger einen Titel bekommt, und der eigentlich von allen immer hochgejubelt wurde, der große König, neben Abraham, die bedeutendste der aufgeführten Personen. Also die ersten Leser müssen schon etwas irritiert gewesen sein, dass Frauen erwähnt werden, ja, muss es wirklich sein. Aber dann kommt der große und für Israel bedeutende David und ausgerechnet sein dunkelster Moment wird hervorgehoben, wird unterstrichen, wie mit einem Textmarker. Und welcher Moment war das? Was hat es mit dieser Bathseba auf sich? Was will Matthäus damit betonen? Nun, dieser dunkelste Moment hat tatsächlich damit zu tun, dass Bathseba die Frau des Uriah war. Und Uriah war jetzt nicht irgendwer, sondern Uriah war ein guter Freund von diesem David. Er gehörte zu David engsten Vertrauten, zu den wenigen Männern, die David wirklich über Jahre durch dick und dünn begleitet haben. sogar ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben für ihn, um David zu beschützen. Das ist schon bevor David König geworden war, als eigentlich fast ganz Israel hinter Saul stand und David verfolgt hat, aber auch noch dann für ihn gekämpft haben, als er König war. Also sie waren so seine treuesten Krieger. Und in einer Situation, als Uriah an der Front war, beobachtet David, mittlerweile König, die badende Bathseba. Es blieb nicht dabei, er ließ sie zu sich kommen, schlief mit ihr und sie wurde mit ihm schwanger. Und Bathseba war eben Urias Frau, nicht Davids Frau. Doch anstatt vielleicht jetzt kurz danach auf die Knie zu gehen und das Drama einzugestehen, das er da verbrochen hat, versucht David durch Tricks seinem Freund Uriah jetzt diese Schwangerschaft unterzujubeln. Und es ist eigentlich verrückt, was man da wirklich ausführlich in der Bibel nachlesen kann. Er holt ihn dann von der Front in den Heimaturlaub, füllt ihn mit Alkohol ab und versucht ihn mit seiner Frau Bathseba ins Bett zu kriegen. Ja, schlaf mit deiner Frau, genieß es, bist jetzt auf Heimaturlaub. Aber es kommt dann nicht dazu, weil Uriah eine sehr hohe Loyalität gegenüber David und der Armee hat. Können wir vielleicht heute nicht ganz nachvollziehen, aber aus damaliger Sicht hatte das eine große Rolle gespielt. Es funktioniert auf jeden Fall nicht und man denkt, okay, jetzt könnte David doch langsam ehrlich werden. Aber es kommt noch dramatischer. David befiehlt seinem Heerführer, diesen engen Weggefährten und treuen Krieger Uriah an der unvernünftigsten Stelle im Kampf einzusetzen, also an vorderster Front. Er schickt ihn zurück in den Kampf, vorderste Linie, sodass er auf jeden Fall dabei umkommt. Und das tut er dann auch. Uriah lässt im Kampf für David, der sich an seiner Frau vergriffen hat, sein Leben. Ein fürchterlicher Macht- und Vertrauensmissbrauch von David. Ein grausames Kapitel in seiner Lebensgeschichte und durch wirklich überhaupt gar nichts zu entschuldigen. Und jetzt wird in unserer Genealogie in Matthäus 1 ausgerechnet darauf der Blick gerichtet. Indem eben nicht gesagt wird, Bathseba war die Mutter Salomos, sondern Urias Frau. Es wird also nicht einfach der große David als toller Vorfahr genannt, ja Teil einer großen Königsfamilie, sondern es wird dieser dunkle Moment unterstrichen. Was macht Matthäus hier? Er drückt gleich auf der allerersten Seite seines Evangeliums das Prinzip aus, das sich dann durch das ganze Evangelium wie ein roter Faden durchzieht. Nämlich das Prinzip der Gnade. Das Prinzip der Gnade. Gottes Familie ist nicht eine Familie der Vorbildlichen, der Guten, der Angesehenen, der besonders Frommen, sondern in seiner Familie sind auch die Frauen, die damals gesellschaftlich nicht die gleiche Stellung hatten wie Männer und sogar Frauen, die teils krasse und unmoralische Lebensgeschichten hatten. Und in seiner Familie sind Männer, die in ihrem Leben richtig großen Mist gebaut haben. Das Leben von anderen Menschen wirklich ruiniert haben, angefangen von Abraham bis hin zu David und den ganzen Zwischengenerationen. Abraham, Judah, der große König David, sie haben es eigentlich alle nicht verdient, Teil dieser heiligen Familie Gottes zu sein. Und doch sind sie es. Aus Gnade. Das ist die große Aussage des Neuen Testaments, dieser guten Nachricht von Jesus Christus, dass niemand aufgrund von schlechten Taten ausgeschlossen wird von Gottes Vergebung und dass niemand aufgrund von guten Taten hineingenommen wird in Gottes Familie. Vor Gott sind alle gleich. Vor Gott begegnen wir uns alle auf Augenhöhe. Der große Abraham, der viel Schmerz in seine Familie brachte, die gewitzte Tamar, die durch Inzest für Gerechtigkeit sorgte, der weise Salomo, der aber auch in Reichtum und bei Frauen seine Herzensruhe suchte, die andersglaubende Ruth aus einem fremden Land mit fremden Göttern, der liebevolle Boas, die prostituierte Rahab, der machtmissbrauchende König David, der supergemeine Juda, und du kannst gerne auch deinen Namen mit deinen Seiten einordnen. Alle zusammen in seiner Familie, in Gottes Blick, unter seiner Aufmerksamkeit. Und ich habe mich gefragt, haben wir dieses Prinzip der Gnade wirklich verstanden? Ist es nicht so, dass wir immer wieder andere und auch uns selbst einsortieren? In angesagt und in belanglos. In reich und arm, erfolglos und erfolgreich, unattraktiv und attraktiv, religiös und nicht religiös, indiszipliniert und chaotisch, in die Guten und die Schlechten. Kann es sein, dass wir ständig in unserem Leben diese harten Linien ziehen? Kategorien bilden und suchen und finden, um uns und andere darin einzusortieren. Nicht selten, um darin Bedeutung zu finden. Bei Jesus ist es anders, von Anfang an anders, wirklich anders. Und ich sehe darin eine riesengroße Chance, nämlich, dass wir bei einer solch unglaublichen Annahme, die sogar vor diesem ehebrecherischen und mörderischen David keinen Halt macht, dass wir den Mut finden können, ehrlich zu werden. Ehrlich zu werden. Weil diese Weihnachtsbotschaft hinterfragt uns alle, einmal auf liebevolle und einmal auf extrem direkte Art und Weise. Liebevoll, weil schon bevor wir irgendetwas bekennen, uns Vergebung und Liebe und Annahme zugesprochen wird. Bedingungslos. Aber gleichzeitig auch sehr direkt, weil Gott uns dadurch vermittelt, jeder von uns hat so viel Vergebung nötig, dass er als Gott Mensch werden musste. In unsere Welt kommt, als Mensch, in unseren Verstehenshorizont, sich so klein macht. Das ist die Gnade Gottes, das ist die Art und Weise von Jesus Christus. Zuerst Liebe und Vergebung, seine Arme sind geöffnet. Und dadurch im Licht seiner Liebe dann die Möglichkeit, ehrlich zu werden und diese Lichtstrahlen auch an die dunklen Flecke unseres Herzens ranzulassen, damit ihnen die Macht genommen werden kann. Die Macht genommen werden kann. Ja, diese dunklen Flecke, die uns oft bremsen, uns Leichtigkeit nehmen und auch für uns selbst und für unsere Beziehungen oft fürchterliches Gift sind. Was folgt, wenn wir ehrlich werden? Vielleicht die ein oder andere Aufarbeitung. Die Notwendigkeit vielleicht von mutigen Schritten. Aber immer mit dem Wissen, wir sind und bleiben Teil von Gottes Familie. Wir gehören dazu. Und ich möchte gerne mit einer kurzen Geschichte enden. Für mich bündelt diese Geschichte so die verschiedenen Teile der Predigt auch zusammen. Auf eine etwas andere Art und Weise. Die Autorin dieser Kurzgeschichte ist Käthe Dörfel. Und ich habe sie aus der Buchreihe Weihnachtsgeschichten am Kamin. Vielleicht kennt jemand diese Serie, kommt alle paar Jahre ein Band raus und da werden verschiedene Kurzgeschichten, die in Bezug auf Weihnachten irgendwas meinen, sagen zu können, gebündelt. Und in dieser Geschichte geht es um eine vierköpfige Familie. Und die Eltern haben sich gedacht, wir haben immer so schöne Weihnachten, wir können ja auch mal andere Leute mit einladen. Und sie laden dann so einen Jungen aus dem Heim ein. Beiden Kinder sind erst ein bisschen skeptisch, aber finden es dann doch ganz okay und dann basteln am Vormittag von Heiligabend die Kinder Krippenfiguren. Toni heißt der Gast. Die habt ihr ja richtig gut hinbekommen, lobt Toni. Lea kramt ihre Farbtuben heraus. Wir müssen sie noch anmalen. Toni nimmt vorsichtig einen Hirten in die Hand. Wenn ihr wollt, helfe ich euch. Kurz darauf sitzen die drei am Tisch. Toni malt den Hirten einen kaputten Mantel und einen zerzausten Bart und sagt, ich finde es richtig gut, dass die Hirten die ersten Gäste bei dem Jesuskind waren. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, wundert sich Marc. Ich schon oft, meinte Toni. Die Hirten waren immer unterwegs, die meisten Menschen konnten sie nicht leiden, weil sie so arm und dreckig waren. Und wieso findest du das gut? Lea, die gerade Marias blauen Umhang malt, rümpft die Nase. Wenn ich die Mutter gewesen wäre, hätte mir das nicht gefallen. So dreckige Kerle haben manchmal Ungeziefer. Und wenn sie eine Krankheit anschleppen, kann das gefährlich für ein Baby werden. Ha, du sprichst über unsere Tante Eva, lacht Marc und wendet sich an Toni. Denn unsere Tante hat vor kurzem ein Kind bekommen. Sie nimmt es sehr genau mit der Sauberkeit. Fertig, Toni stellt den Hirten auf den Tisch. Darf ich den zweiten auch noch anmalen? Lea richtet ihren Pinsel auf ihn. Aber erst verrätst du uns, warum dir die Hirten so gefallen. Ich habe nicht gesagt, dass mir die Hirten gefallen, grinst Toni. Ich finde es gut, dass sie die ersten Gäste beim Jesuskind waren. Und warum? Bohrt Lea weiter. Toni beißt sich auf die Lippe und senkt den Kopf. Weil, naja, ich habe meine Mutter schon ewig nicht gesehen. Und meinen Vater kenne ich gar nicht. Und die Hirten hatten doch auch kein Zuhause. Trotzdem ist der Engel gerade zu ihnen gekommen und da wussten sie, dass Gott sie lieb hat. Nachdenklich hebt Mark den Blick und fragt leise: Und du weißt nun auch, dass Gott dich lieb hat? Toni nickt. Aber das ist doch klar, ruft Lea. Gott hat alle Menschen lieb. Das hat unsere Erzieherin Frau Lerch auch gesagt, antwortet Toni. Aber so richtig glauben konnte ich es nicht. Und dann habe ich gebetet. Ich habe zu Gott gesagt, du hast den Hirten die Engel geschickt, damit sie erfahren, dass du sie lieb hast. Bitte gib mir auch ein Zeichen. Und? Gespannt starrt Lea Toni an. Hat er dir ein Zeichen gegeben? Klar hat er das, grinst Toni. Und welches? Fragt Mike. Toni macht eine ausladende Handbewegung. Ich bin heute hier, bei euch. Und heute Abend werde ich mit euch Weihnachten feiern. Ist das etwa nichts? Mir hat diese Geschichte gut getan und ich finde, sie fasst ganz gut die Punkte der Predigt zusammen. Ein Gott, der nicht nach unseren Kategorien einsortiert, sondern der Menschen liebt, einfach so. Einfach so. Sich deswegen auf den Weg macht in unsere Welt und in unsere Geschichte hinein, sein Versprechen damit einlöst und uns in seine Familie hineinlebt. Wir dürfen kommen mit unseren dunkelsten Flecken, denn er nimmt uns an und in seiner Gegenwart finden wir Ruhe und Frieden. Bei ihm haben wir den Raum, einen neuen, heilsamen Blick auf unser Leben zu bekommen. Und vielleicht gelingt es uns dann auch wieder ein Stück mehr für Menschen wie Toni zur Gebetserhörung zu werden. Amen.